Um den folgenden Podcast hören zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung. Sollten Sie noch mit einem 56K-Modem unterwegs sein, loggen Sie sich doch einfach in das ungesicherte Netzwerk Ihres Nachbarn ein. Hallo, liebe Gamers Global Leser da draußen und natürlich auch alle anderen, die an unserem Montagmorgen Podcast interessiert sind und ihn anhören. Ja, und einen schönen guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ihr habt eine erfolgreiche Internetverbindung zustande bekommen und einen guten Morgen, Benjamin.
Ja, Christoph, das Wochenende liegt wieder hinter uns. Ein bisschen was haben wir sicherlich beide gespielt. Bei mir ist es tatsächlich aber nicht allzu viel, weil ich nach einem Entwicklerbesuch einen Kurzbesuch bei meinen Eltern gemacht habe. Aber dafür hatte ich nochmal die 360 zur Verfügung und habe nochmal in Prey, also ins Original Prey, reingeschaut und kurz zusammengefasst. So richtig gut gealtert ist es nicht.
Das kann ich nicht sagen. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es kurz nach Release gespielt. Ich weiß nur, ich fand es durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich, aber so richtig geflasht hatte es mich damals auch nicht. Wie fandest du es denn überhaupt? Oder wie findest du es?
Ja, ich finde es prinzipiell okay, aber also da merkt man schon, dass die Spieleentwicklung in den vergangenen Jahren doch an Qualität deutlich zugelegt hat, insbesondere was so Steuerung, intuitive Steuerung und solche Sachen angeht, weil anspruchsvoll ist Prey ja nicht wirklich, also gerade am Anfang. Die Kämpfe sind nicht sonderlich schwierig und du wirst ja auch ständig dann, wenn du in deine tolle Cherokee-Indianer-Geisterwelt versetzt wirst und da mit dem Pfeil deine Lebensenergie und deine Geisterenergie zurückholst, ja gut, da kannst du ja eigentlich so oft sterben, wie du willst und ist eigentlich eh egal.
Ja, zur Steuerung kann ich nichts sagen. Also ich habe es vor 10 Jahren halt kurz nach Release gespielt und da war ich noch hauptsächlich PC-Spieler, habe es dementsprechend mit Maus und Tastatur gespielt und kann mich da ehrlich gesagt an keine großen Schwierigkeiten erinnern. Das Einzige, woran ich mich überhaupt noch richtig erinnern kann, ist, man läuft über Wände, man kommt in diese Parallelwelt, von der du gerade geredet hast, und die Eingangsszene ist ziemlich brutal.
Ja, brutal ist es auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, keine Ahnung. Also wenn ich das nächste Mal nochmal bei meinen Eltern sein sollte und die Xbox 360 auspacke, dann werde ich sicherlich nochmal ein bisschen weiterspielen und vor allem endlich mal versuchen, die Internetverbindung zustande zu kriegen, damit ich auch noch die Punkte aus, dieses zeitreisemäßige Dings von Raven Software, hatte ich letztens noch drüber geredet. Egal, mir fällt der Name gar nicht ein. Auf jeden Fall ist da noch ein bisschen Gamerscore offen, der mit meinem Profil synchronisiert werden soll. Weil ich hatte sowohl mit dem Kabel als auch mit WLAN irgendwie Probleme, mich bei Xbox Live anzumelden. Weiß nicht so ganz genau, woran es lag. Ist aber auch nicht so wichtig. Ansonsten ja, was habe ich noch gespielt? Mal kurz in Shift Happens reingespielt von Clonk Games, München Entwickler. Jump'n'Run, auch im Koop spielbar. Ja, ganz nett, aber ich habe es noch nicht lang genug gespielt, um wirklich was dazu sagen zu können.
Ja, ich habe am Wochenende eine erweiterte Demo gespielt und zwar zu NBA 2K17. Nennt sich NBA 2K17 der Auftakt. Man fängt als junger Spieler bei irgendeinem College seiner Wahl an und darf so 5 Spiele absolvieren, um sich halt für Profiteams zu bewerben. Am Schluss darf man auch noch ein Spiel mit den USA austragen, wenn man es denn drauf anlegt und unbedingt die 1000 Gamerscore voll machen darf, möchte, weil das ist halt das Besondere an dieser Demo. Aber es ist halt eine erweiterte Demo, die auch Gamerscore bietet, kostenlos. Ist relativ leicht zu machen und ja, was soll ich sagen, NBA 2K17 hat mir wieder mal bestätigt, dass NBA 2K mir dann doch eine Nummer zu komplex ist, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich einfach keine große Verbindung zum Basketballsport habe, ja, nur die Grundregeln kenne und das reicht mir eigentlich auch und ja, ich erkenne, dass es ein tolles Spiel ist, dass es ein wirklich sehr komplexes Sportspiel ist, aber mir einfach eine Nummer zu komplex. Und was ich aber noch dazu sagen muss, ist...
Wie hoch ist denn der Realismusgrad? Kann man da auch, wenn man sich bei einem Korbversuch hingesetzt hat und in den Journalisten landet, dem Journalisten wohin treten?
Wenn ich so Dennis Rodman-mäßig. wenn ich so weit hinbekommen hätte, nee, also ich war froh, wenn ich überhaupt mal einen Punkt gemacht habe von der Dreierlinie. Das habe ich aber 2-3 Mal hinbekommen. Das bin ganz stolz auf mich. Aber die Präsentation, also die ist wirklich klasse. Also da kann, das sagt ja jeder, der es spielt, das wirkt wirklich wie in einem echten Stadion mit Maskottchen und allem drum und dran. Und der Kommentar ist super. Also was ich jetzt so gehört habe, ich meine, der wiederholt sich auch in diesen 5 Spielen schon, aber der Kommentar war richtig gut.
Nee, ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich meine, das gibt's auch im Basketballstadion. Die spielen das überall. Das ist so, wie sie an jeder Kaserne auch dieses als Weckruf spielen. Es hat halt einfach US-Sporttradition.
Ja. Aber egal. Ganz kurz noch, ich habe noch Headlander gespielt. Das hast du mir schon mehrmals empfohlen. Das war auch dein Tipp, dein Geheimtipp, ne? Letztes Jahr im
Das kann sein, also zumindest habe ich es erwähnt in meinem Geheimtippkasten, ja.
Ja, und ich habe es jetzt endlich mal angefangen. Ist ja ein Metroidvania Light, würde ich es mal bezeichnen, weil es ja doch sehr, sehr linear ist. Aber die Mechanik, seinen Kopf abdocken zu können, mit dem rumfliegen zu können und an anderen Körpern sich anzudocken und mit den unterschiedlichen Farben, die man dann halt benötigt, um in bestimmte Türen den Zugang zu bekommen und so, ist wirklich interessant. Der Humor trifft meinen Geschmack jetzt nicht ganz, aber ist schon vollkommen in Ordnung und ich werde es gerne weiterspielen.
Ja, nee, also von mir aus auch eine absolute Empfehlung gibt es ja mittlerweile für alle wichtigen Spieleplattformen, außer für Nintendo Switch, die ja noch kommen. Auf uns zukommt. Ja, aber vielleicht kommt es tatsächlich noch dafür. Und weiß ich nicht. Das ist möglicherweise ein Thema, das uns hier intern zumindest in dieser Woche noch beschäftigen könnte. Mal abwarten.
Ja, das ist sowieso eine Sache, weil letzte Woche ging ja noch die Meldung um, dass die Switch schon in freier Wildbahn unterwegs ist, also unter anderem hatte ein NeoGAF-User Bilder gepostet und Videos von seiner privaten Switch und dann hat Nintendo das jetzt am Sonntag klargestellt. Der User hat das unschuldig aus einer geklauten Charge rausgekauft und Nintendo hat irgendwie die Konsole zurückgenommen und der User ist jetzt wieder ohne Konsole, konnte sowieso nichts machen, außer in den Menüs rumflitschen. In den eShop konnte er nicht mal rein, weil noch die Updates fehlten. Ja, und dann hieß es ja auch noch, dass zumindest amerikanische Redaktion jetzt eine Switch hätten. IGN hatte wohl ein Bild gepostet, hat es dann aber später klargestellt und gesagt, Nintendo war bei ihnen vor Ort und das wäre die Konsole von Nintendo gewesen.
Ja. So ist das. Aber wir haben ja trotzdem auch diese Woche noch so einige Themen, unter anderem Horizon Zero Dawn, PS4-Exklusivtitel von den Killzone-Machern, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen dürften. Da dürft ihr auch gerne nochmal in die Vorschau reinklicken von der letzten Gamescom, wo wir es erstmals angespielt haben. Und dazu wird es natürlich auch eine Stunde der Kritiker geben. Und ansonsten, was kommt diese Woche noch zu? Ich hatte eben schon mal gesagt, ich war in der Heimat, sprich in Kölle oder in der Nähe bei Kölle. Zumindest. Also meine Heimat ist bei Kölle, aber ich war auch in Kölle, um ein Spiel anzuspielen. Da habe ich noch nichts zu sagen, auch wenn der Hersteller selbst schon via Twitter verkündet hat, ja, sie hätten es ganz toll gefunden, dass jetzt auf den verschiedenen Hands-on-Events die Leute endlich mal das Spiel spielen können. Science-Fiction-Universum, aber ich glaube, mehr brauche ich gar nicht zu sagen.
Ja, in Kölle gibt es nicht so viele Hersteller, ne?
Wird es auf jeden Fall im Laufe dieser Woche noch eine Preview bei uns zu geben. Und außerdem gibt es im Laufe des heutigen Tages auch noch eine Preview zu Styx, Shards of Darkness.
Ja, ist der Nachfolger zu Styx, wie hieß das?
Irgendwas mit Shadows. Master of Shadows.
Siehst du? Irgendwas mit Shadow.
Also ich meine, zumindest sind die Titel dann so ein bisschen kreativer als bei, oder leichter zu merken als bei, Konami, Mercury Steam, Lots of Shadow.
Ja,
auch nur minimal. Und Lots of Shadow, irgendwas, keine Ahnung, wie hieß der 3DS, egal, guckt's einfach mal nach, sehr kreativ die Namensgebung von Konami da in jedem Fall. Ja, und ansonsten in Vorbereitung, aber das wird sich womöglich eher auch noch so ein bisschen zumindest auf die nächste Woche strecken oder sogar ganz verschieben, verschiedene Reports von dir zum Thema VR. Also ja, genau. Geordnet nach Plattform, wie das die Amis nennen. Also Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR. Und genau, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen.
Genau, da will ich die besten Spiele vorstellen. Und ja, da gibt es halt einiges anzuspielen mittlerweile. Und ja, freut euch auf die Reports. Da gibt es dann einen schönen Überblick, was sich denn mittlerweile wirklich lohnt für die einzelnen VR-Brillen.
Genau. Und ansonsten, es war ursprünglich ja noch was anderes geplant, aber da würde ich sagen,
holen wir den Jörg kurz dazu. Ein kurzer Schnitt. Ja, so schnell kann es gehen mit einem einfachen Schnitt. Hier ist jetzt der Jörg und der sagt etwas zum Halo Wars 2 Test.
Ja, Halo Wars 2 ist eine Geschichte voller Unglücke und Widrigkeiten. Das fing ja schon an in der Preview, die ausfiel, ja. Und dann ist jetzt bei zwei verdienten Autoren der Rechner im Arsch, weil Windows 10 Neuinstallationen nötig waren, um den Code zu benutzen. Ach, es ist wirklich traurig. Dann ist Rüdiger krank geworden und soll auch noch, ich weiß nicht, was der Stand ist, jetzt in London sein für uns. Ich habe ihn noch nicht kontaktieren können, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Also der Halo Wars 2 Test, den gibt's erstmal nicht und wir müssen einfach mal gucken, ob wir noch nachschieben können. Shit happens, wir sind nur Menschen und dieses Halo Wars 2, insbesondere unter Windows 10, ist problematisch. Also wenn zwei Leuten der Rechner abkackt im Versuch, das Ding aus dem Store down zu loaden, ist das sicherlich ein ganz blöder Zufall und nicht aufs große Ganze zu übertragen, aber es ist schon ein seltsamer Zufall. Ja,
ja, Jörg, vielen Dank. Und Benjamin, wir machen dann gleich weiter mit unserem Thema der Woche. Das da wäre
Serverzwang bei Videospielen, auch wenn er nicht notwendig ist.
Ja, und da hast du einen ganz aktuellen Anlass, der da wäre.
Ja, ist natürlich For Honor, wo man, wenn man keine Verbindung zu den Ubisoft-Servern erhält, auch nicht in den Solo-Modus starten kann. Obwohl, ich meine, kann man auch kooperativ spielen. Aber ja, man darf dann halt auch nicht alleine offline spielen, wenn die Serververbindung nicht klappt. Und das war ja am Anfang zumindest häufiger mal der Fall.
Ja, da hatte ich sogar den konkreten Fall, wir hatten den Code ja schon ein paar Tage vor dem offiziellen Release und ich wollte dann an dem Samstag vor dem Dienstag Release in das Spiel hineinschauen und bekam dann natürlich immer wieder die Meldung am Anfang, keine Serververbindung möglich. Also ab und zu hat es dann mal geklappt, dann bin ich ins Tutorial reingekommen und selbst aus dem Tutorial bin ich dann immer wieder rausgeflogen, weil es zwischendurch dann die Meldung gab, Serververbindung abgebrochen. Und klar, jetzt steht auf der Verpackung drauf, Internetverbindung, Moment, ich habe sie hier liegen, die Packung. Internetverbindung erforderlich. Aber was genau heißt das? Das könnte ja theoretisch alles heißen.
Dauerhaft. Das kann einmal freischalten oder sonst was bedeuten, so ungefähr wie bei Steam oder sowas zum Beispiel.
Ja, oder einfach ein Patch ziehen, damit halt notwendige Spielteile einmal runtergeladen werden.
So wie bei Metal Gear Solid 5, so das ganze Spiel.
Ja, wenn du die PC-Version hast, ja. Aber hier steht nichts von dauerhafter Internetverbindung. Ich gucke mal auf die Rückseite, da sehe ich auf den ersten Blick auch nichts. Vielleicht irgendwo da unten im Kleingedruckten, aber nur da dürfen, da kann man sich ja nicht drauf verlassen, dass das wirklich die Käufer lesen. Und jetzt braucht man nur mal den Fall, dass ein Händler das Spiel wirklich schon am Dienstag, wenn Dienstags Release ist, am Samstag in die Regale stellt. Und das kommt ja nur wirklich relativ häufig vor. Zumindest irgendwelche Händler machen es immer wieder. Wenn du dann als ahnungsloser Käufer so ein Spiel mit nach Hause nimmst, dann ist die Enttäuschung groß. Ne? Also zumal das Spiel, und das finde ich wirklich sehr mies daran, einfach nur sagt, Serververbindung nicht möglich. Dann könnten sie auch wenigstens dazu schreiben, dieses Spiel erscheint am 4., am so und so 4. Bitte versuchen sie es dann erneut. Dann weißt du wenigstens als Käufer, okay, es funktioniert gerade noch nicht, weil das Spiel ist noch nicht offiziell erschienen. Aber wenn ich das Spiel im Laden kaufe, dann erwarte ich einfach, es funktioniert. Gerade wenn wenn ein Solo-Modus dabei ist, finde ich eine ganz miese Sache. Und es hört ja damit nicht auf. Selbst nach Release hatten wir ja auch hier noch Anfangsprobleme, überhaupt in das Spiel reinzukommen. Weil es halt immer wieder hieß, Serververbindung nicht möglich.
Nee, also wie gesagt, die Abhängigkeit, die da erzeugt wird, ganz einfach, weil sie unnötig ist, aber ich meine, gut, das hat mit dem, man hat das ja auch schon in der Vergangenheit gehabt, Assassin's Creed 2 hatte ja damals auf PC den Always-On-Zwang, über den sich alle auch zu Recht aufgeregt haben, eben auch deshalb, weil da ständig die Serververbindung hakte und dann pausierte ja das Spiel oder sowas in der Art, man konnte einfach nicht weiterspielen, wenn es da gerade nicht so richtig klappt oder wenn das Internet halt irgendwie mal kurz weg oder zu stark belastet war. Das sind schon ärgerliche Sachen. Da ist es schon, ich meine, es gab da auch in der Vergangenheit ja schon schlimme Sachen. Ich meine, Sony hat das ja auch versucht, also hier so in Richtung Wiederverkauf irgendwie zu stoppen mit den Online-Pässen oder sonst irgendwas. Das sind jetzt natürlich andere Sachen, weil das hast du auch.
Hatte Sony auch Online-Pässe? An die kann ich mich immer erinnern.
Ja, aber das sind dann halt Sachen, die brauchtest du wirklich auch nur für den Online-Modus. Ne? Da ging es jetzt nicht darum, wenn das Spiel auch einen Solo-Modus hat, dann konntest du den trotzdem starten. Und ja, weiß ich nicht. Also wenn man sich zum Beispiel auch an Microsoft erinnert, wo sie damals ja zurückgeschraubt sind bei der zurückgegangen sind bei der Xbox One, wo mit Kontenbindung der Spiele gespielt wurde und dass die Xbox dann zumindest alle 24 Stunden oder was war, glaube ich, angekündigt, überprüfen sollte, gehört dir das Spiel jetzt oder nicht? Also, dass du alle 24 Stunden zumindest eine Internetverbindung brauchst, nochmal, um das überprüfen zu lassen. Davon sind sie ja abgerückt. Aber ja, wahrscheinlich wird das ja auch irgendwann auf die Konsolenspieler dann eben zukommen. Nee, ich finde es aber halt einfach tragisch, weil man weiß in vielen Fällen dann ja gar nicht, wird das irgendwann vielleicht mal nachgepatcht, dass man dann sagt, so, jetzt ist der Solo-Modus auch verfügbar, genau. Ohne dass zu den Konsolen, ohne zu den Servern zu verbinden verfügbar ist oder so, weil dass die jetzt nicht 5 Jahre lang für ein Spiel, das keiner mehr spielt, Support machen. Gut, kann man von halten, ja, was man will, aber meistens ist es ja nicht so. Und was passiert denn dann? Ne? Also genau. Dann hat man auch auf Konsolen keine Chance mehr, vor online 5 Jahren nochmal zu spielen.
Ja, einer der Vorteile der Konsolen, dass man seine Spiele auch halt Jahre später nochmal ohne weiteres einlegen kann und nicht auf aktuelle Systeme aufrüsten und bla 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 und was achten muss, einfach einlegen, die alte Konsole und fertig. Nee, also Ubisoft hat es ja auch letztes Jahr gemacht mit The Division. Okay, da kann man es ja noch irgendwie begründen, von wegen ist so, ja, es geht halt Richtung MMO und ja, deswegen auch im Solo-Modus, obwohl, kommen Sie mal ehrlich, den Solo-Modus, also man könnte auch den Singleplayer, wenn man es im Singleplayer spielt, könnte man The Division auch ohne Dings bereitstellen. Ja. Problem ist da, die begründen, sie würden es natürlich damit begründen, ja, du sammelst ja Items und sonst was und wenn du offline bist, dann kannst du das ja wahrscheinlich irgendwie manipulieren und du kannst den Charakter dann mit ins Online-Spiel nehmen, hast dann eventuell bessere Gegenstände, die du halt nur durch Cheats oder was auch immer halt herbeigezaubert hast. Trotzdem ja, könnte man halt einen Solo-Modus zur Verfügung stellen, wo man direkt sagt, hier, dieser Charakter ist nur für Solo gedacht.
Ja. Nee, also da kann man schon einen Verdacht haben, dass, ich meine, The Division hat ja dann auch zumindest noch die PvP-Area, aber dass man die quasi auch deshalb so ins Spiel integriert hat, um das rechtfertigen zu können, konnte man manchmal so ein bisschen Eindruck haben, weil außer das eine Mal, man muss einmal im Rahmen der Story in die Dark Zone rein, oder? Nee, gar nicht? Okay. Ja gut, dann ist es natürlich noch, dann ist es sogar noch sinnloser zu sagen, dass das Online-Zwang braucht, weil Spieler, die jetzt einfach auf deinem Server gerade drauf sind, da kannst du ja nichts mit machen. Die können dir im Weg stehen zwar, ne, also da gibt es eine Kollisionsabfrage, aber die können dich nicht erschießen, du kannst sie nicht erschießen und ja, von daher gab es da eigentlich überhaupt keinen Sinn drin. Und ja, Ubisoft scheint da wirklich ein, in Anführungszeichen, Vorreiter zu sein, was das angeht. Denn ja, das wird ja, das war jetzt bei fast allen Spielen in den letzten Jahren so. Ja, also zumindest bei den meisten größeren. Außer Far Cry Primal, ne, aber das war dann halt auch wirklich ein reines Solo-Ding.
Ja, selbst bei Watch Dogs 2 haben sie ja im Hintergrund den Online-Modus erstmal ja, zumindest auf standardmäßig ist er eingeschaltet. Du kannst ihn abstellen, aber ja, trotzdem läuft er die ganze Zeit mit, wenn du nicht darauf achtest. Ja, und das Interessante.
Okay, aber da braucht man zumindest für die Anmeldung. Stimmt, dann habe ich Watch Dogs fälschlicherweise mit da reingenommen. Weil du den Servern verbinden musst du nicht, oder?
Nee, soweit ich weiß nicht. Ja, okay. Nee, das Witzige ist halt wirklich, dass die Community irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass sie egal ist, aber wenn man mal vergleicht mit vor ein paar Jahren, als die ersten Hersteller das versucht haben, mit allen möglichen Online-Zwängen zu kommen, ist doch dieses Mal gar nichts zu hören, oder?
Ja, möglicherweise haben sich auch die PC-Spieler mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Ich meine, Steam ist ja auch auf viel Widerstand bei ja, Leuten eines bestimmten Alters insbesondere gekommen. Und gibt es ja auch heute noch, die sagen, nee, also wenn dann GOG, ne, weil da gibt es das DRM-frei und sonst irgendwas, was ich auch gut verstehen kann. Aber da haben sich doch viele mittlerweile eben mit Steam und Kontenbindung und DRM und so dann, ja, erzwungenermaßen teilweise dann einfach auch arrangiert. Ne? Und Valve ist es schuld. Die haben Half-Life 2 rausgebracht.
Ja, genau, Valve ist es schuld, ja.
Ja, nee, aber bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren und Monaten noch auf uns zukommt, weil das, was Microsoft damals eben bei der Xbox One wollte, da wird, glaube ich, kurz oder lang kein Hersteller einen Weg drumherum machen, weil der größte Feind der Publisher, der Gebrauchthandel, ja, da werden sie schon noch nach Möglichkeiten suchen, den effektiver zu bekämpfen, als das im Moment der Fall ist. Ja.
Genau, und dann schauen wir mal, weil da muss ich auch ganz ehrlich sein, zumindest das, was Microsoft bei der Xbox One geplant hatte, ich hätte schon mal ganz gerne gesehen, was da genau rausgekommen wäre, weil so ein File-Sharing oder sowas, was ja heutzutage auch möglich ist mit den aktuellen Systemen, aber halt ziemlich umständlich.
Mit der Power der Cloud.
Mit der Power der Cloud, nee, Account-Sharing, nicht, habe ich File-Sharing gesagt, ich meine Account-Sharing, dass einer Spiel kauft und mehrere greifen drauf zu. Das geht zwar heute auch, aber relativ fummelig. Und da waren ja zumindest die Gerüchte da, dass Microsoft das von Anfang an einführen wollte, wenn sie eine Kontenbindung gemacht hätten. Ja, ich hätte schon mal gern gesehen, was passiert wäre. Und vielleicht sehen wir es irgendwann in der nächsten, übernächsten Konsolengeneration.
Ja, schauen wir mal. Also ich meine, die Hersteller merken ja auf jeden Fall, dass auch immer mehr digital gekauft wird, auch auf Konsole. Und wie gesagt, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, digital was zu kaufen, was dann entsprechend da irgendwie an meinen Account gebunden ist, solange es eben auf Freiwilligkeit beruht und ich nach Möglichkeit auch die andere Option habe.
Ja, können wir festhalten, wir beide sind dem Thema sehr skeptisch eingestellt, aber du bist auch ganz klar der Meinung, dass es mehr und mehr darauf zugehen wird, oder?
Ja, und wie gesagt, bei For Honor ist es halt einfach ziemlicher Humbug und bitte ja. Ubisoft, dann sorgt wenigstens dafür, dass eure Server zum Start über die Kapazitäten verfügen, die für den Anfangsandrang ausreichen und natürlich auch bitte dann die darauffolgenden Jahre, dass das alles schön funktioniert. Aber lasst uns zu den User-Fragen dieser Woche kommen. Der Jano Blue fragt, glaubt ihr, die Switch wird bis zum Ende ihrer Lebenszeit die Verkaufszahlen der Xbox One übertreffen?
Keine Ahnung.
Ja, könnte ich jetzt dasselbe drauf antworten, aber dazu müssen wir erstmal die konkreten Verkaufszahlen der Xbox One wissen, um überhaupt einschätzen zu können, wie viel bräuchte denn die Nintendo Switch an verkauften Einheiten, um das egalisieren zu können. Ja, wird sich zeigen. Ich würde mich freuen, wenn Nintendo da mit der Switch nicht so stolpert, wie das mit der Wii U der Fall war. Aber das wird man sehen. Also es dauert ja nicht mehr lange bis zum Release und die ersten Wochen, die werden da ja schon mal das ein oder andere Indiz in Bezug auf die Verkaufszahlen liefern, wie sich das entwickeln könnte.
Ja, und davon hängt halt alles ab, wie wird die Switch laufen und das ist im Moment, finde ich, sauschwer einzuschätzen. Dass jetzt die 3 Millionen Vorbestellungen, die es da wohl geben sollte, oder die 3 Millionen Erstexemplare relativ schnell ausverkauft sein werden, selbst das muss nicht unbedingt ein Indiz dafür sein, ob die Konsole viel besser als besser als die Wii U, das glaube ich schon, aber ob es eine richtig, richtig erfolgreiche Konsole für Nintendo wird, das wird halt erst die Zeit zeigen und vor allem, was für Spiele kommen. Nächste Frage von Simonsen. Könnt ihr euch vorstellen, ein Videoformat zu den monatlichen Spielen von PlayStation Plus und oder vergleichend Xbox Games with Gold zu machen?
Vorstellen kann man sich vieles, aber ich glaube oder ich befürchte, dass du da den Aufwand, der dahinter steckt und das Interesse, das Gegeninteresse der Leser an so einem Inhalt so nicht so ganz zusammenpassen. Also ich meine, das sind ja teilweise dann auch Spiele, die wir vielleicht irgendwann mal gespielt haben, aber wir hatten das ja in den vergangenen Wochen in einem Podcast auch schon mal thematisiert. Da war die Frage, ob wir das gesamte Material von den SDKs hier speichern. Und das sind solche riesigen Datenmengen, das kann man hier nicht vorhalten. Selbst wenn man 100 Terabyte zur Verfügung hat. Und und vor allem, wie viele Leute würden es dann lesen? Also prinzipiell eine schöne Formatidee, aber ich glaube nicht, dass sich dass da Aufwand und Nutzen wirklich zusammenkommen.
Ja, zumal es ja auch Spiele sind, die jeder dann kostenlos spielen kann.
Und die auch halt schon sehr alt sind im Regelfall.
TSR Lightning möchte etwas wissen zum Boost-Mode für die PS4 Pro. Er schreibt, Sony bringt jetzt einen Boost-Mode für die PS4 Pro in der Firmware 4.5.0 für alle PS4-Spiele ohne Pro-Patch. Dabei wird der Takt der CPU und GPU auf Pro-Werte angehoben. Es werden aber keine zusätzlichen Ausführungseinheiten der GPU genutzt. Eure Meinung dazu? Habt ihr es schon getestet oder Videos dazu gesehen?
Also ich habe mich damit noch nicht im Detail auseinandergesetzt und ja.
Ja, ich habe mal ein Video gesehen zu, ich glaube, das war das allererste zu, wie ist das Bethesda-Horrorspiel Evil Within, wo sie beide Versionen im Vergleich gezeigt haben. Ja, ich finde es halt wirklich schwer, über so ein YouTube-Video das miteinander zu vergleichen, aber es lief schon ein bisschen besser auf der PS4 Pro. Und generell finde ich das eine gute Sache, wenn Käufer der PS4 Pro von der Leistung profitieren, auch wenn die Hersteller keinen speziellen Patch nachgeschoben haben. Und ich glaube nicht, dass da irgendwer was gegen haben wird. Ja, ist natürlich so eine Sache mit dem Multiplayer. Da regen sich natürlich einige vielleicht auf, die nur eine PS4 haben. Wenn PS4 Pro-Spieler über eine konstantere Framerate verfügen, das könnte schon ein paar ärgern. Und zumal ja Sony auch vorher gesagt hat, sie möchten sowas genau verhindern. Ja. Aber als PS4 Pro-Besitzer finde ich das eine sehr gute Sache. Und die letzte Userfrage von Sarah K. Welches ist euer meistgenutztes Spiel auf eurem Smartphone-Device? Also womöglich ein Spiel, das ihr schon ein paar Jahre auf dem Gerät habt und ihr immer wieder mal für die 10 Minuten zwischendurch startet. Hast du das?
Also bei dir weiß ich, dass du das hast. Ich werde es nicht verraten, aber es ist ein Match-Free-Spiel. Ja. Und also ich spiele tatsächlich nicht viel auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Also hier und da habe ich mal ein Adventure gespielt oder so. Also und es gibt ja auch bis heute nichts, was ich da regelmäßig auspacke. Also auch mit Freema oder so, Freema sag ich schon, mit Freeze oder so, bin ich längst durch, habe ich keine Lust mehr zu. Und das meistgespielte, das ist bei mir entweder Rayman Legends oder Rayman Fiesta Run.
Rayman Legends?
Nicht Rayman Legends, Rayman Jungle Run oder Fiesta Run.
Ja. Nee, du hast bei mir schon gesagt, es ist ein Match-3-Spiel und zwar ja, das für mich Beste der ganzen Kategorie und das ist das originale Bejeweled auf dem iPhone. Ja, es ist, glaube ich, das dritte Bejeweled gewesen. Es heißt aber einfach noch Bejeweled. Ich glaube, da dürfte ich mittlerweile über 300 Stunden drauf haben. Jeden Morgen, fast jeden Morgen in der Bahn. Die 10 Minuten, die hole ich das raus und ja, wenn ich sonst mal irgendwie auf den Bus warte oder sonst was, wird eine Runde gespielt. Das wird mir einfach nicht langweilig. Also ich spiele auch immer nur den Diamantminen-Modus auf dem iPhone. Ich weiß nicht, ob es ihn auch in anderen Versionen gibt. Kein Free-to-Play. Finde ich super. Es gab ja von Bejeweled auch mal, wie hieß das, Bejeweled Stars oder sowas. Das war ein ganz, ganz übles Free-to-Play-Spiel. Das habe ich dann ganz schnell wieder zur Seite gelegt und bin wieder zu Bejeweled zurück. Finde ich super. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
Aber es gab auch schon gute Free-to-Play-Spiele von PopCap. Also das Plants vs. Zombies habe ich zwar auch nicht so lange gespielt, aber ja.
Das zweite.
Hm? Also es war auf jeden Fall sehr nett. Sah gut aus und müsste ich eigentlich nochmal installieren.
Nee, das war auch gar kein, das war auch gar nichts allgemein gegen Free-to-Play-Spiele, sondern gegen, gegen schlechte Free-to-Play-Mechaniken und die hat dieses Bejeweled Stars nun mal.
Genau. Aber damit kommen wir auch zum Ende.
Genau.
Und ja, verabschieden uns bis zur nächsten Woche im Montagmorgen-Podcast. Da sage ich jetzt zwar noch nicht konkret, wer es ist, da könnt ihr auch mal die Vorschau im Blick behalten, aber nächste Woche haben wir einen Spezialgast mit dabei aus der deutschen Entwicklerszene, ja, mit dem wir uns dann entsprechend auch über dies und das unterhalten werden.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschö.
Bis dann, tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.